Hallo und herzlich willkommen zu Wirre Waffeln.
Ja, heute haben wir ein Comic-Bit und es ist der zweite Teil unserer Weihnachtsreihe. Und der liebe Timo wird über zwei seiner Lieblings-Weihnachts-Comics sprechen. Einmal ein Comic namens Klaus und ein Comic mit dem Titel Batman Long Halloween.
Genau. Ich beginne auch mit dem etwas weniger weihnachtlichen Comic, nämlich dem Batman-Comic. Wie man am Titel schon erkennt, dreht es sich da eigentlich eher um das lange Halloween, beziehungsweise das Halloween, es beginnt an Halloween und endet an Halloween am Ende des nächsten, oh Gott.
Über ein Jahr innerhalb eines Jahres. Ja.
Korrekt, ja. Genau, über die Zeitspanne eines Jahres geht es. Der Comic ist geschrieben von Jeff Loeb und gezeichnet von Tim Sale, die ein Duo sind, was schon viele Comics umgesetzt hat. Ich habe auch heute zum ersten Mal gesehen, dass sie so auch sogar bei Marvel-Sachen umgesetzt haben, wie Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, Captain America White und Hulk Grey. Die haben es mit Farben so gekennzeichnet. Da gibt es auch einen schönen Omnibus, wo dann auch die Farben auch so aufgedröselt sind. Ja. Und die schreiben halt, wie ich finde, Jeff schreibt sehr, sehr schöne Geschichten. Auch die Zeichnungen sind von Tim Sale sind sehr einzigartig und so ein bisschen oldschool. Aber wie gesagt, die Geschichte dreht sich hauptsächlich, an Halloween, spielt natürlich aber auch an Weihnachten, was für uns jetzt ganz gut zutrifft, weil wenn man jetzt anfängt, diese Geschichte zu lesen, die ersten zwei Kapitel drehen sich um Halloween, dann Thanksgiving und das dritte ist dann Weihnachten. Und spielt praktisch immer an Feiertagen, weil es geht im Grunde darum, dass ein neuer Bösewicht auftaucht, den man aber nie sieht, der immer am Ende des Kapitels auftaucht und jemanden tötet.
Oh.
Und das aber immer an einem Feiertag, wie jetzt Halloween, okay. Thanksgiving, ja. Weihnachten, ich glaube Valentinstag und was weiß ich was. Aber, ja. Und St. Patrick's Day, also so auch wirklich viele Feiertage, merkt man, gibt es dort. viele Batman-Bösewichte tauchen auf, spielen aber immer nur so eine Nebenrolle. Und hauptsächlich geht es darum, dass Batman versucht, zusammen mit Commissioner Gordon und Harvey Dent, der zu dem Zeitpunkt Staatsanwalt ist, diesen Mörder zu finden. Die verschiedenen Mafia-Familien, die es dort gibt, die Romans und die Falconis und die Maronis.
Die Romans?
Ja. Die spielen auch alle eine Rolle. Von denen werden auch teilweise Leute umgebracht, es werden teilweise Politiker umgebracht. Deswegen.
Also schon eher brutal dann auch.
Es ist brutal, sagen wir mal so, die letzten Seiten eines Kapitels sind praktisch immer der Mord. Man sieht immer nur die Waffe, wie geschossen wird. Die Waffe wird dann auch am Tatort zurückgelassen und die Seiten immer in schwarz-weiß.
Und es ist immer derselbe Mörder.
Und,
Also es sind nicht die verschiedenen Batman-Bösewichte, die denn.
Nee, die tauchen zwar, also in jedem Kapitel taucht zwar ein anderer Batman-Bösewicht auf. Man könnte immer denken, das ist derjenige.
Ja.
Aber der ist derjenige, der praktisch dann immer entweder dafür verantwortlich gemacht wird, aber wo sich dann rausstellt, dass das dann vielleicht doch nicht war.
Ja.
Oder der spielt halt wirklich, wie gesagt, nur eine Nebenrolle. Weil es gerade halt, wie gesagt, es spielt ja über ein Jahr. Es kann ja nicht nur den einen Bösewicht ein Jahr lang geben, sondern die anderen machen halt auch. Was ich überfallene Bank, nehmen Leute als Geiseln und sowas. Und Batman hat praktisch sein Tagesgeschäft, versucht aber auch diesen Gangster zu finden, den sie irgendwann dem Spitznamen Holiday geben, weil er halt immer an Feiertagen halt zuschlägt und halt auch immer so ein kleines Präsent zurücklässt. Also an Weihnachten lässt er ein kleines Geschenk da, an Thanksgiving lässt er so.
Kleines Futtern.
Nee, dieses Horn, wo dann so Früchte und sowas drin sind. Und an Halloween steht halt ein Kürbis dort und was weiß ich.
Okay.
Und auch die Seiten sind sehr schön, weil es, wie gesagt, das immer zum Schluss in schwarz-weiß ist. Aber dieser eine Gegenstand ist halt immer bunt, neben der Leiche.
Ja, das hört sich ganz cool an.
Ja, es ist eine ganz coole Idee und es zeigt auch dann so ein bisschen so diesen detektiven Aspekt von Batman, weil er diese Hinweise sammelt, dann vermutet, dann gibt es immer wieder Vermutung, es ist der und der. Und dann wird aber derjenige vielleicht umgebracht. oder es wird gerade von Batman verhört und dann stirbt irgendjemand am anderen Teil der Stadt und dann weiß man, okay, derjenige war es dann doch nicht.
Ja.
Und es ist so ein bisschen mehr in diese Krimi-Richtung.
Und das sind dann verschiedene Episoden sozusagen mit den verschiedenen Feiertagen. Und es sind dann immer, also dieser generelle Mord oder diese Feiertagsmorde ziehen sich dann als Komplettgeschichte durch.
Genau.
Und pro Episode gibt es dann noch eine andere Parallel-Krimi-Geschichte mit den jeweiligen Bösewichtern.
Genau, weil das praktisch, ich glaube, es waren 13 Einzelhefte insgesamt, die Geschichte über ein Jahr erzählt haben. Also von Halloween bis zum nächsten Halloween. Weil das dann 12 Monate, aber dadurch, dass es einmal doppelt war, irgendwie dann 13 Monate. Und immer eine kleine Geschichte mit immer einem Mord hinten dran und dann erfährt man halt zum Schluss, wer der Mörder war und wie sich das Ganze da abgespielt hat, dass dann ein bisschen mehr dahinter gesteckt hat und was weiß ich. Und es ist auch leicht tragisches Ende hat, sage ich mal, ohne uns viel zu
spoilern. Ah, nicht zu viel spoilern.
Ja, ohne ganz zu viel zu spoilern. Aber wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Weißt du noch, wann der erschienen ist oder wie alt der schon ist jetzt? Weil du hast ihn ja, glaube ich, schon eine Weile, ne?
Ich hab ihn auf jeden Fall schon eine Weile. Ich habe auch das Trade Paperback, das heißt, ich habe die gesammelte Ausgabe hier vor mir liegen. Wann die genau erschienen ist, weiß ich nicht. Es müsste zu der Zeit sein, als die Dark Knight-Filme mit Christopher Nolan rausgekommen sind, weil es gibt ein Vorwort, ein Interview mit Christopher Nolan, wie er inspiriert wurde von The Long Halloween. Und ich versuche gerade vorne.
Also ich habe gerade mal geguckt, gegoogelt, auf Wikipedia steht zwischen 96 und 97 wurde es veröffentlicht.
Ja, das ist doch.
Und da, was interessant ist, da steht Adaption The Dark Knight.
Genau.
Ist The Dark Knight die Verfilmung davon?
Es ist nicht die direkte Verfilmung, aber ja, wie gesagt, Christopher Nolan hat auch ein kurzes Vorwort mit Jeff Loeb, so ein kleines Interview am Anfang dieses Trade Paperbacks. Und dort erzählt er, wie er davon inspiriert wurde. Also dieses Düstere und dieses Krimi-lastige und auch mit diesen, auch die Gangsterfamilien kommen ja auch in Dark Knight vor und spielen da zumindest auch im ersten Teil eine größere Rolle. Und dann aber auch bei dem zweiten Teil mit Two-Face, wo dann auch Harvey Dent auch drin vorkommt und sowas. Das sind alles so Sachen, wie Harvey Dent praktisch zu Two-Face wurde und sowas. Sowas wird auch in dem Comic behandelt und ist auch dann eine größere Story-Arc und sowas. Und ja, es ist praktisch davon inspiriert. Also Christopher Nolan hat dadurch viel Inspiration genommen, wie er den Ton von Batman gestaltet und was weiß ich.
Das hört sich ja echt interessant an, ja.
Ja, es ist auch wirklich, also ich finde es auch wirklich sehr cool. Ich habe gestern seit langem mal wieder reingeguckt, so, um mich mal kurz darauf vorzubereiten, weil ich kenne die Geschichte ja eigentlich, aber es hilft dann trotzdem noch vorne, um reinzuschauen und es ist echt super cool. Also ich habe dann wieder direkt angefangen zu lesen und
hast schon wieder vergessen, wer es war und dann.
Ja, ich wusste zum Beispiel nicht mehr, wer der Mörder am Ende war.
Ja.
Das war wieder ganz cool. Und dann habe ich wieder rausgefunden, wer es war und wie es abgespielt hat alles. Und dann gibt es halt immer dieses, wie es auch in Krimis gibt, diese Rückblicke, wie das dann alles abgelaufen ist in Wirklichkeit und wie man praktisch immer dem Mörder immer so einen Schritt hinten dran war. Ja. Oder man,
das ist schon cool.
Ja, ist schon wirklich ganz cool. Genau. Und dann kommen wir zum zweiten Teil. Das ist nämlich Klaus, wie du schon gesagt hast, von Grant Morrison, der auch ein großer Batman-Autor ist.
Ja, mir kommt der Name sogar auch bekannt vor.
Ja, er ist einer der größeren Comic-Autoren. Ich habe auch gesehen, der ist der mittlerweile schon, glaube ich, 60 jetzt mittlerweile ist. Also schon.
Krass, ja. Aber Klaus ist neu, der Comic?
Tatsächlich. Ich hätte mich mit Daten besser vorbereiten sollen. Ich glaube nicht. Also es war auch wieder eine Einzelreihe mit über 6-7 Hefte oder sowas. Die jetzt auch wieder gesammelt, ich mir gesammelt besorgt habe, hier diesmal in einem Hardcover.
2015, 2016.
Ja, so ein paar Jahre.
Aber noch recht neu im Gegensatz zu
den anderen. Ja, zu 96 und 2016.
Und vor allem, da waren ja die Einzelausgaben in den 2 Jahren.
Genau.
Und das heißt, bis dann natürlich so eine Sammelausgabe rauskommt, dauert es ja auch mal noch mal 1-2 Jahre. Also wahrscheinlich ist er letztes Jahr oder so entschieden, kann ich mir vorstellen.
Ich kann mir vorstellen, dass die Sammelausgabe noch relativ neu ist, weil ich glaube, sie gab es noch nicht auf Deutsch. Ich habe jetzt auch die englische Version hier.
Die ist auch sehr schön. Also die mit diesen goldenen Seiten, diesen goldenen Buchschnitt. Das ist echt sehr weihnachtlich.
Es ist wirklich sehr weihnachtlich. Es geht halt um Santa Claus. So wie du jetzt gerade passend in der ersten Folge unseres Weihnachtsspecials von Matt Haig erzählt hast, der auch das Buch geschrieben hat, wie der kleine Junge zu
Boy Called Christmas.
Ja, genau. Zum Weihnachtsmann wurde. Geht es hier praktisch auch um die Entstehung des Weihnachtsmanns, etwas keltischer, etwas mystischer, aber auch im
Spiel. Ja, wenn ich schon das Cover sehe, wo ja Klaus abgebildet ist, der so ein Muskelshirt trägt, mit seinen dicken Armen dann da steht, also dick von Muskeln natürlich, und seinen Hipsterbart und sein Riesenschwert und diese, was ist das, ein Geweih, was da noch so drüber hängt. Also er sieht ja schon sehr, sehr jägermäßig aus irgendwie.
Genau, also es spielt zu so einer Mittelalterzeit, würde ich sagen, im Norden halt auch, also auch
Finnland, Norwegen und sowas.
Da, wo wahrscheinlich auch die Ursprünge sind, damals, oder hieß es ja auch immer dieses Julefest, das ist mir auch schon oft untergekommen. Ja.
Daher auch der Julebock.
Genau. Und dort wird praktisch das Julefest gefeiert, das gab es da schon vor dem Weihnachtsmann in dem Sinne. Und spielt in einem Dorf, das heißt Grimswick, wo halt ein Baron praktisch sein Dorf unter, das ganze Dorf unterjocht, das ganze Königreich oder wie nennt man das bei einem Baron? Land-Dings. Was ihm gehört halt.
Einnimmt.
Ja, einnimmt und unterjocht und er sehr gierig ist und von seiner Frau, die das gleichgültig ist, und seinem verzogenen Sohn, der auf dessen Geheiß er praktisch von allen Kindern im Dorf die ganzen Spielzeuge ansammelt und seinem Kind gibt, weil er halt so ein kleines Arschloch ist.
Ja.
Und das bekommt halt der verstoßene Klaus mit, warum er verstoßen wurde, erfährt man dann später in der Geschichte. Aber er kommt praktisch wieder ins Dorf, um die Felle zu verkaufen, um einfach Geld zu verdienen, weil er Jäger ist.
So sieht er auch aus. Ja.
Und bekommt dann mit, wie was aus der Stadt, wo er früher einst gewohnt hat und großgezogen wurde, halt geworden ist. Und kommt damit nicht klar, wird dann wieder von den Wachen rausgeworfen, als sie erkennen, wer er ist, weil er eigentlich verstoßen wurde. Und abends im Wald tut er dann auf seiner Flöte spielen. Und eine magische Suppe aus Kräutern essen. Dann kommen die Julegeister tatsächlich aus dem Wald, besuchen ihn, was dann immer sehr psychedelisch wirkt, als ob er irgendwelche Pilze eingeworfen hat in dieser Suppe. Und er wacht dann immer morgens auf und hat laut Tausende von Spielzeugen gebaut.
Ach, krass.
Und diese fängt er dann an die Kinder zu verteilen, weil er mitbekommen hat, dass er dass die nicht mehr Spielzeuge haben. Und dann entspinnt sich halt so eine Geschichte, dass der Baron das mitkriegt, der sammelt wieder das Spielzeug ein. Das Spielzeug funktioniert aber bei dem Jungen nicht. Also alles Spielzeug, was er gebaut hat, funktioniert nur bei den Kindern, die er es geschenkt hat, aber nicht bei den bösen Kindern.
Ah, das ist ja auch cool.
Und dann entspinnt sich so ein bisschen immer mehr dieser Weihnachtsgeschichten und sowas. Dann kommt da auch irgendwann ein, um nicht ganz so weit zu gehen, aber auch irgendwann zum Schluss der Dämon vor, der halt die bösen Kinder einsammelt und bestraft, dieser böse Weihnachtsgeist, der, glaube ich, auch irgendeinen Namen hat, der dann halt auch so diese Rentier-Dinger hat und die Kinder in den Sack packt und mitnimmt. Und dann läuft's halt auf einen Showdown zwischen Klaus und dem bösen Weihnachtsgeist, praktisch der gute Weihnachtsgeist und der böse Weihnachtsgeist hinaus. Und da passieren ganz viele Sachen zwischendrin, auch zwischenmenschliche Sachen. Klaus hat zum Beispiel auch eine Verbindung mit der Frau des Barons, die waren früher als kleine Kinder befreundet. Und da fährt man dann so Rückblicke aus, wie die mal miteinander verbunden waren und wie viel sich halt verändert hat. Und er versucht dann halt immer das Gute in den Menschen wieder raufzubeschwören, weil sie sich halt schon von früher kannten. Und er versucht halt zu zeigen, dass das, wie es jetzt geworden ist, halt nichts Gutes ist. Und dass dann am Ende läuft es wirklich auf so einen typischen Kampf gut gegen böse raus. Und da wir heute von dem Weihnachtsmann reden und nicht von dem bösen Geist, kann man sich schon denken, wer am Ende gewonnen hat. Aber die Umsetzung ist ganz cool, die Ideen sind ganz cool, auch wie man so Sachen wie den...
Man kann ja trotzdem mitfiebern, das finde ich halt auch, es gibt ja viele Geschichten über den Weihnachtsmann, aber trotzdem ist ja der Weg dahin auch interessant, ne, und kann man ja trotzdem spannend gestalten.
Ja, und auch diese ganze Umsetzung, weil es gibt den Weihnachtsschlitten, in dem man fliegt, kann man sagen, aber wie der halt umgesetzt ist, ist halt schon eine andere Nummer. Also es ist nicht der typische Weihnachtsschlitten, sondern das ist alles schon ein bisschen mehr, ja, martialischer ein bisschen vielleicht auch, aber halt auch irgendwie ganz cool und ja.
Vielleicht soll ich da auch mal reinlesen, das hört sich echt gut an.
Also die Grafiken, also die Zeichnungen sind wirklich super. Ich muss mal gucken, Dan Mora ist der Zeichner. Ich muss mal gucken, was er noch so gezeichnet hat, weil das gefällt mir echt ganz gut. Auch diese Ideen von diesen Traumsachen, Geistersachen. Es gibt halt wirklich so kleine Einstreuungen von Fantasy, wo dann mal diese Julegeister auftauchen, wobei man am Anfang nicht weiß, ob die wirklich da waren oder ob er einfach wirklich nur sich irgendwelche Pilze eingeworfen hat und dann nachts im Wahn irgendwie die Dinger einfach gebaut hat.
Aber die Spielzeuge sind an sich nicht magisch, außer dass sie sich von einem Jungen gespielt werden können.
Genau, die sind so Standard-Aufziehspielzeuge, so Vögel und kleine Tiere und sowas. Immer so Aufziehdinger, die aber komischerweise halt nicht bei dem bösen Jungen funktionieren, sondern nur bei den guten Kindern. Und so. Ja, aber sonst, wie gesagt, eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Also ich hab die heute frisch beendet, weil ich sie auch erst vor kurzem bekommen habe. Aber schon viel drüber gelesen habe, viel drüber gehört habe. Und das ist wirklich eine super Geschichte. Also, muss man sagen. Also, wenn man gerne was zu Weihnachten lesen würde und gerne Comics liest.
Das ist ein schönes Geschenk, muss man auch wieder sagen. Weil diese optisch. Also, Batman The Long Halloween, finde ich, sieht eher standardmäßig aus.
Wobei es davon auch eine schöne Schwarz-Weiß-Edition gibt, die mir auch da rumstehen.
Okay, aber das Klaus mit so Hardcover, diesem goldenen Buchschnitt, das sieht schon sehr edel aus. Und ich weiß gar nicht, ist vorne drauf die Zeichnung auch mit Goldfolie oder ist das?
Ja,
ist auch mit so Goldfolie, glänzende Folie. Also das kann man sich ja wirklich gut hinstellen, sieht wirklich sehr, sehr edel aus. Tolles Geschenk. Weißt du, wie viel Geld du dafür ausgegeben hast? Weißt du das zufällig noch, wie teuer das war?
Ich glaube, der Preis lag zwischen 30 und 40 Euro tatsächlich. Also es ist schon etwas hochpreisiger. Wobei,
ich habe gerade gefunden, 31 Euro.
Ja, genau, das kommt ganz gut hin. Wobei man sagen muss, die Qualität ist halt sehr hochwertig. Also vom Druck her, von der Verarbeitung des
Covers. Absolutes Geld wert,
ja. Ja, also eigentlich ist es ein Standard-Hardcover-Preis bei Comics, kann man schon fast sagen.
Ja, nee, echt schön. Ist auf jeden Fall was für Fans.
Ja, auf jeden
Fall. Oder für Wannabe-Fans, für Weihnachtsfans, für Comic-Fans.
Ja, wie gesagt,
Fans von schönen Ausgaben.
Ich habe mal geschaut, generell wenn man Comic-Fan ist und das irgendwie mit Weihnachten verbinden will, gibt es da nicht sehr viel. Außer es geht so ein bisschen in die kitschige Richtung, wo es dann total abgedreht ist.
Christmas Carol Comic-Version.
Ja, sowas in der Art oder so, aber da finde ich dann sowas schon ganz cool und es ist wirklich eine super Geschichte, also und auch unabhängig von Weihnachten. Das passt natürlich thematisch sehr gut, aber sonst einfach auch sehr gut geschrieben und sehr gut gemacht.
Ja, sehr schön. Wir verlinken wieder den Klaus und auch Batman, damit man das auch finden kann und wir werden auch noch Bilder posten davon, weil es wirklich ein optisches Highlight ist.
Genau.
So viel zu unserer Comic-Folge für heute und dann bis bald zu unserer nächsten Weihnachts-Special-Bit-Folge. Tschüss.
Tschüss.